Ja, herzlich willkommen zu diesem Bürgerclub in eigener Sache, könnte man sagen. Es geht um den Lokaljournalismus. Zu Gast ist Herr Nathaniel Leminski, Minister für Bundes-, Europa-, internationale Angelegenheit, aber vor allen Dingen eben auch für uns jetzt heute vor allen Dingen Medienminister des Landes NRW. Von daher genau der richtige Ansprechpartner für die Fragen, die wir haben. Und meine erste Frage für den Einstieg wäre, Herr Leminski, wenn Sie an den Lokaljournalismus in NRW denken,
dann denke ich zuerst an unseren vielfältigen Lokalfunk. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen eine sehr spezielle Struktur, was den Lokalfunk angeht, gerade im Vergleich auch zu anderen Ländern. Dann denke ich im Zweiten an unsere nach wie vor noch sehr vielfältige Regionalzeitungslandschaft. Auch hier sind wir noch sage ich, sehr gesegnet im Vergleich zu anderen Ländern und Nationen. Und dann denke ich aber zum anderen natürlich auch an die vielfältigen Initiativen, wie nicht zuletzt hier in Bergisch Gladbach, wo Menschen sich aufmachen und für ihre Community zu Hause ein lokaljournalistisches Angebot machen wollen. Und ich glaube, wir tun gut daran, alle Formen nach Möglichkeit zu unterstützen, soweit es das staatsfern möglich ist, weil wir werden mehr Kreativität brauchen, um guten Journalismus bürgernah auch in Zukunft noch zu organisieren.
Sie haben das Wörtchen noch ein- oder zweimal verwandt. Das spricht eine Sorge heraus.
Die ist durchaus vorhanden, weil wenn Sie sich diese Entwicklung angucken, im Lokalfunk zum Beispiel, dann ist es so, dass nüchtern betrachtet zunehmend Lokalfunkstationen rote Zahlen schreiben. Wir sind ja momentan in einem intensiven Prozess mit den Veranstaltergemeinschaften genauso wie mit den Betriebsgesellschaften. Wenn ich sage wir, ist es vor allem die Landesmedienanstalt, die das moderiert, diesen Prozess, und der im Grunde begonnen hat mit einer sehr nüchternen Betrachtung der Zahlen und auch der Entwicklung. Und da ist es so, dass wir an der Stelle jetzt Schritte gehen müssen, die letztlich dahin eher zeigen, aus dem Lokalen ins Regionale zu gehen. Und da hoffe ich, dass es aber möglich sein wird, Lokaljournalismus weiterhin über diese neue Form auch zu organisieren. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob ich für das Bergische Land ein journalistisches Angebot machen will oder für Bergisch Gladbach. Und je näher dran, desto besser. Auch übrigens für die Demokratie vor Ort. Und insofern, ja, die Sorge ist da. Das betrifft sowohl die Gattung Radio als eben auch den Printbereich. Die Werbeeinnahmen wandern zunehmend ins Digitale. Das macht es den Verlagen schwer. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass die Verlage die Digitalisierung über viele Jahre verschlafen haben. Entweder verschlafen oder dann teilweise das Digitale so als Zusatzangebot kostenfrei den Leuten noch hinterhergeworfen haben und damit sie daran gewöhnt haben, dass das Journalismus ist, der kostenlos ist. Das ist ehrlicherweise fatal gewesen und jetzt sind die Verlage dabei, sehr mühsam das wieder aufzuholen. Und das ist der Grund, warum ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass sie dafür die nötige Zeit bekommen. Und wenn Sie erlauben, würde ich deswegen jetzt an der Stelle noch das Thema Zustellförderung einbringen.
Könnte gleich direkt vorziehen, ja.
Ja. Ich setze mich ja gemeinsam mit meinem sächsischen Kollegen sehr intensiv dafür ein, dass wir die Zustellförderung für Presseerzeugnisse realisiert bekommen, die die Bundesregierung oder auch die Koalition im Bund in ihrem Koalitionsvertrag hat. Dazu gab es zwei Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die zum einen gesagt haben, die sind jetzt da, dass es rechtlich möglich ist und zum anderen sogar schon Vorschläge gemacht haben, wie man es wirtschaftlich sinnvoll organisieren könnte. So, und jetzt erleben wir die Situation, dass die Gutachten da sind, auf die man viele Monate hin vertröstet hat und jetzt auf offener Bühne einen Zuständigkeitsstreit oder wie man das im Beamtenjargon so schön nennt, ein negativer Kompetenzstreit, heißt, keiner will es machen, stattfindet, nämlich Wirtschaftsministerium und Kulturministerin, beide grün. Aber entscheiden will jetzt der Kanzler, so hat es mir Frau Roth erklärt. Der möchte es sowohl in der Zuständigkeit entscheiden, als auch in der Ausgestaltung. Darauf setzen wir jetzt, denn der Kanzler hat schließlich, wenn es um den Haushalt geht, ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.
Und der Finanzminister natürlich auch, klar, aber das ist, glaube ich, jetzt in dem Punkt nicht ganz so wichtig. Presseförderung, wie definieren Sie Presse in dem Zusammenhang jetzt genau?
Ja, also ich glaube, bei dem jetzt bei der Zustellförderung ist, reden wir tatsächlich über die Förderung von Presseerzeugnissen im Sinne von Print. So, jetzt kann ich verstehen, wenn jemand sagt, naja, das ist ja total anachronistisch, warum fördern wir noch Papier in digitaler Zeit? Wir tun das ja nicht uferlos, sondern worum geht's? Das, was ich gerade eben schon gesagt habe, es geht darum, den Verlagen letztlich eine Brücke zu bauen, um die digitalen Geschäftsmodelle zu realisieren, so dass sie sich selber dann tragen. Dafür wird es eine gewisse Zeit brauchen, bis innerhalb der Abonnentenschaft und der Leserschaft es zu einem Wechsel gekommen ist. Und deswegen ist es, wir haben aber die Situation, dass die Verlage momentan eigentlich ins Digitale investieren müssen, aber auf die Einkommen aus dem Printgeschäft nicht verzichten können. Und das Printgeschäft trägt sich so gerade noch. Das ist übrigens eine Situation, die kennen wir aus dem Rundfunk. Wenn Sie die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender zum Beispiel fragen, die haben auch gedacht, dass das lineare Fernsehen ganz schnell nach unten geht und das individualisierte digitale Fernsehen nach oben. Was ist die Realität? Wir haben einen sehr, sehr hohen Sockel an treuen Zuschauern und Zuschauerinnen des linearen TVs. Und dann sagen sie natürlich ZDF, ARD und Co., das kann ich jetzt nicht einfach abschalten, denn dann verliere ich Zuschauer. Und deswegen muss man zurzeit beide Strukturen gleichzeitig vorhalten. Was natürlich mit Blick auf Infrastrukturkosten viel Geld ist. Und während es die Öffentlich-Rechtlichen noch können, durch ihre pflichtfinanzierte Ausstattung, ist das bei den Verlagen, die das privatwirtschaftlich beibringen müssen, nicht der Fall. Und ich glaube, dass eine Förderung, die zeitlich befristet, da rede ich von 5 Jahren, degressiv, das heißt sinkend, und staatsfern organisiert, heißt nicht irgendwie an den Redaktionen festgemacht, sondern am besten an der Stückzahl der Printerzeugnisse, die in der Fläche verteilt werden. Eine solche Förderung unterstützen wir als Landesregierung.
Und Print schließt dann auch zum Beispiel die Anzeigenblätter, die kostenlosen mit ein?
Aus unserer Sicht als Landesregierung ja, weil es gibt Gegenden, da ist das sehr, sagen wir mal, schmale journalistische Angebot in Anzeigenblättern das einzige journalistische Angebot. Wir dürfen nicht immer ausgehen vom Rheinland, wo wir immer recht gesegnet sind mit Printerzeugnissen, sondern auch andere Gegenden in Deutschland. Ich würde mir auch wünschen, dass die Zeitschriften dabei sind. Ich kann aber mir vorstellen, dass, um es am Ende finanzieren zu können, sich die Bundesregierung am Ende fokussieren wird auf Printerzeugnisse im Sinne von Tageszeitungen. Und wenn es so ist, ist es immer noch besser als nichts.
Mhm. Gerne gleich die Runde eröffnen für die Fragen. Ich möchte jetzt hier kein Podiumsgespräch führen. Trotzdem die eine Frage noch jetzt auch tatsächlich aus der eigenen Betroffenheit heraus. Sie beschreiben, Sie haben Verlage, die seit 10, seit 15 Jahren sich damit schwer tun, ins Digitale hinüberzuwandeln. Sie stehen auf der Brücke, seit einigen Jahren würde ich sagen, auf der Brücke hinüber ins digitale Zeitalter, kommen nicht so voran. Wenn Sie jetzt genau diese Strukturen nochmal fördern mit erheblichen Millionenbeträgen, konservieren Sie nicht tatsächlich Strukturen, die eigentlich eben schon seit 3, 5 Jahren verlassen werden müssen?
Ich glaube, wenn Sie es so ausgestalten, dass klar ist, dass es zeitlich befristet, und das kann man, und das muss man sogar beihilferechtlich gegenüber der Europäischen Kommission, und es ist sinkend, das heißt, ich habe die hohe Förderung zu Beginn und danach geht es runter, dann glaube ich nicht, dass Sie den Anreiz dafür senden, dass ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin sagt, das ist aber ein großes Zukunftsmodell. Es kann sein, dass darüber die Verlage immer noch nicht erfolgreich darin sind, digitale Geschäftsmodelle zu kreieren. Wenn das so ist, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann müssen wir vielleicht auch irgendwann einfach der Realität ins Gesicht schauen. Ich sage nur, wir sollten dabei sehr vorsichtig sein, denn wenn solche Strukturen einmal weggebrochen sind, werden sie so schnell nicht zurückkommen. Und wozu das führt, kann man in den Vereinigten Staaten von Amerika besichtigen. Wir reden jetzt ja hier nicht irgendwie über einen Bonbon für eine Branche, sondern wir reden über, wie ich finde, eine demokratiefördernde Dienstleistung. Und wir reden alle in unseren Sonntagsreden darüber, wie fragil unsere Demokratie ist und wie wichtig die vierte Säule der Medien ist. Und an der Stelle kommt es jetzt zum Schwur. Und schauen Sie sich die Gebiete in den USA an, wie etwa Philadelphia, wo Tageszeitungen wegfallen, wo Sie wirklich heute schon in Echtzeit zusehen können, wie aus geringerer medialer Teilhabe letztlich geringere demokratische Teilnahme wird. Und das hat zur Folge, dass etwas ins Rutschen gerät, was wir so schnell nicht mehr aufgefangen bekommen. Und deswegen, ohne es jetzt pathetisch so mal zu überfordern oder überfrachten, glaube ich schon, dass mit der Zuschussförderung für Zeitungen mehr verbunden ist als jetzt irgendwie eine Förderung für eine Branche.
Für einen Teil einer Branche, da können wir gleich mal drauf zurückkommen. Herr Schneider, bitte, fangen wir hin.
Sie haben die öffentlich-rechtlichen Medien eben angesprochen. Der größte Medienkonzern in NRW, soweit ich weiß, der Westdeutsche Rundfunk in Köln, macht ja auch so etwas wie ein Lokalprogramm, was allerdings den Namen nicht verdient. Da gibt es ein Studio in Köln, glaube ich, und in Wuppertal. Und das ist aber viel zu grob strukturiert, um da wirklich lokalen Journalismus zu machen. Gibt es Überlegungen, den WDR mal zu veranlassen, wirklich in die lokale Ebene zu gehen? Ich hätte auch eine ganz lange Liste von Vorschlägen, Programmpunkten, die man dafür aufgeben könnte. Aber ich meine, gerade unter dem Gesichtspunkt Demokratieförderung sehe ich das Programm des Westdeutschen Rundfunks eher kritisch.
Also es gibt eigentlich den Kommand, dass die Landesrundfunkanstalten die regionale Berichterstattung im Wesentlichen machen und im Lokalen eine Zurückhaltung üben. Jetzt heißt die Sendung Lokalzeit, aber ist natürlich häufig eher regional aufgezogen. Also die Lokalzeit Bonn macht ja nicht, sagen wir, Bonner Stadtpolitik, sondern bringt ja Themen, die, sagen wir, weit über Bonn hinausgehen. Ich muss übrigens dazu sagen, das gilt zum Beispiel auch für die Aktuelle Stunde. Wo man ja meinen könnte, die Aktuelle Stunde würde Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen für Nordrhein-Westfalen bringen. Die hat ja sehr viele Anteile, die durchaus international und national sind. Ich persönlich halte das für richtig, weil ich glaube, es ist wichtig, gerade in einem Land wie Nordrhein-Westfalen mit seiner Lage im Herzen Europas, mit seiner sehr vielfältigen Gesellschaftsstruktur, dass wir Orte schaffen, an denen die Menschen mitbekommen, was in der Welt passiert und was auch in Deutschland passiert und jetzt sozusagen nicht zu sehr den Fokus zu verkleinern. Und so wie das die Aktuelle Stunde sozusagen über Nordrhein-Westfalen hinaus macht, machen die Lokalzeiten das über die jeweilige Stadt hinaus. Das halte ich auch an sich für richtig. Damit sage ich jetzt nicht, dass die Strukturen, wie sie sind, sakrosankt sind und wir unbedingt alle Lokalzeiten genauso brauchen, wie sie jetzt sind. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe, das jetzt irgendwie programmatisch oder redaktionell festzulegen. Da muss man auch diese Zurückhaltung üben als Politik. Was mir nur wichtig ist, ist, dass ich glaube, wir müssen schauen, dass in dem Lokaljournalistischen ist auch ein Raum, wo eigentlich für Zeitungen, auch für Angebote wie hier, sozusagen die Möglichkeiten bestehen sollen, dort auch wirtschaftlich attraktiv Modelle zu realisieren. Und da möchte ich jetzt nicht, dass der WDR quasi anfängt, jede Kommune sozusagen bis ins Kleinste mit Berichterstattung zu versehen. Erstens kann er das selber nicht leisten, wenn wir den Rundfunkbeitrag halbwegs stabil halten wollen. Und zum Zweiten glaube ich auch nicht, dass es seine Kernaufgabe ist. Da sehe ich schon eher die Zeitungen, auch einen Betätigungsraum für die Zeitungen. Das ist natürlich zunehmend anspruchsvoll, machen wir uns nichts vor, das ist so. Und für den Lokalfunk. Es gab immer so ein bisschen die Aufteilung in Nordrhein-Westfalen, dass der Lokalfunk, das er macht. Wir haben 44 Lokalfunkstationen. Das meinte ich eingangs mit der großen Vielfalt, die wir haben. Das kennt kein anderes Land. Also wenn ich mit meinen Kollegen Medienministern aus den anderen deutschen Ländern rede, denen was erzähle von unserem Lokalfunk, dann schlackern denen die Ohren. Das kennen die nicht. Die kennen eine Antenne und fertig.
Die journalistischen Standards sind da in der Regel bescheiden.
Sowohl die Standards als auch die Inhalte, also die Anzahl der Interviews in den regionalen und lokalen Fenstern, die ja auch wieder relativ klar
sind. Ich möchte mich jetzt in den lokalen Wettbewerb hier nicht einbegeben, aber
aber um mal das Spielfeld zu zeigen, ist es in der Tat so. Also wir haben halt hier natürlich den großen Player, den Kölner Stadtanzeiger und die Kölnische Rundschau in einem Produkt. Wir haben Radio Berg für die Region, das aber eben als privater Rundfunk ich würde auch sagen, einen sehr bescheidenen lokalen journalistischen Inhalt bietet. Wir haben die Anzeigenblätter oder ein Anzeigenblatt, das sich zurückzieht nach und nach. Habe ich was vergessen?
Sie sich selber.
Ach, das Bürgerportal. Genau, das Bürgerportal der Stadt gibt es dann auch noch. Und das war's. Und wenn Sie jetzt eben mal sagen, oder wenn wir sehen, dass Also wie gesagt, Anzeigenblätter würde ich journalistisch nicht zählen hier. Radio Berg auch nur sehr begrenzt. Ich sehe Nicken und Bestätigen hier in der Runde. Und der Stadtanzeiger, der eben auch, zumindest was die Auflage angeht, an Reichweite zumindest verliert. Nicht an Qualität, aber an Reichweite. Von daher muss man schon sagen, was wir hier beobachten, ist eine deutliche Ausdünnung, die journalistisch angeboten ist. Als Zwischenschub, aber ich gebe dann gleich weiter an die nächste Frage.
Ich finde es interessant, in diesem Rahmen ist mir aufgefallen, Sie sprechen von Zuschüssen für die Zustellung und musste schmunzeln, weil IGL ist rein digital und es ist lange Zeit her, dass ich das letzte Mal eine Zeitung per Post bekommen habe oder Zustellung und muss sagen, was da abgedeckt wurde, ist nicht deckungsgleich mit dem, was IGL leistet. Weil IGL geht richtig in die Strukturen, richtig in die Politik, in Lokalpolitik, in Entscheidungsprozesse ein und habe so einen Journalismus noch nicht erlebt. Wenn ich mir den Kölner Stadtanzeiger, da habe ich mich lange mit gequält, da ist dann eine halbe Seite mit Sport aus Kürten und was die Vereine in Kürten machen, aber nichts zu irgendwelchen Entscheidungen, Diskussionen, Positionen oder nur sehr bedingt. Und finde da, dass dieser digitale Journalismus für, also A, umwelttechnisch, also viele Dinge, und ich würde jetzt sagen, wenn ein Kölner Stadtanzeiger das die letzten Jahrzehnte nicht geschafft hat, dann investiert man wirklich in einen sterbenden Organismus. Also da würde ich wirklich ein großes Fragezeichen setzen. Und warum nicht die, die existieren und sich aufrappeln, ein Feld zu bewirtschaften auf hohem Niveau, nicht da eine Förderung. Also ich finde es eigenartig, dass man sagt, wir fördern jetzt die Zustellung, anachronistisch für mich, aber ich meine, Ihre Argumentation mit Demokratie ist sehr valide. Ja, und warum nicht jetzt wirklich fördern, da wo es Initiativen gibt und sichern, dass die bestehen. Also das fände ich hervorragend, ja.
Also ich bin insofern ganz bei Ihnen, als dass ich ja in Deutschland zu den Vorkämpfern gehöre für das Prinzip des gemeinnützigen Journalismus, macht man sich übrigens innerhalb der Verlegerschaft keine großen Freunde mit. Ich habe das ja bereits in der letzten Legislaturperiode noch unter Schwarz-Gelb versucht. Wir haben das eingebracht in den Bundesrat. Wir haben sozusagen bei der Bundesregierung sind damit vorstellig geworden. Leider ohne Erfolg. Jetzt habe ich wahrgenommen, dass die Bundesregierung, die neue, sich das selber in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Wir haben es auch wieder drin. Und haben jetzt für uns intern entschieden, es macht jetzt keinen Sinn, nochmal mit einer neuen Landesinitiative zu kommen und so ein bisschen nach dem Prinzip, wir haben Recht, sondern wir versuchen eher daran zu arbeiten, dass der Bund seinen Ansatz endlich realisiert. Da bin ich mit Frau Roth auch im Gespräch zu. Ich glaube, es passt zur Ampel. Ich glaube, es würde unserem Land gut tun. Ich sage direkt dazu, ich glaube nicht, dass der gemeinnützige Journalismus das Modell ist, was alle Fragen löst. Ich glaube, wir werden weiterhin Medienhäuser brauchen, die kommerziell, das hört sich immer so ein bisschen böse an, aber was hinterher steht, ist eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und das heißt, Journalismus muss auch unternehmerisch attraktiv sein. Davon sind wir vielfach leider weit entfernt. An der Stelle bin ich aber, müssen Sie verzeihen, CDU-Mann und bin auch Ordnungspolitiker und sage halt, also die größte journalistische Freiheit werde ich haben, wenn ich wirtschaftliche Freiheit habe, als Grundlage. Und deswegen bin ich auch kein Fan von irgendwelchen Ideen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder gar unsere Regionalzeitung in irgendeine Stiftung zu überführen, die dann mit Gremien besetzt wird von Politikern, die dann ach so unabhängig sich da drin verhalten und auch den Sender ach so unabhängig lassen. Also da muss man, glaube ich, wachsam sein. Und ich bin aber sehr bei Ihnen, dass solche Initiativen wie hier, es wäre natürlich schön, wenn wir das mehr hätten in Nordrhein-Westfalen. Das sage ich auch gerne öffentlich und on air. Das ist sozusagen Best Case. Und da, glaube ich, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass Sie auch erwägen, in die Richtung das zu entwickeln, da ist sozusagen das Modell des gemeinnützigen Journalismus, so wie etwa Korrektiv im Ruhrgebiet und andere, genau das Richtige. Also ich glaube, für bestimmte lokale Angebote und auch für bestimmte fachliche Angebote, es gibt ja auch fachjournalistische Nischen, Nischen hört sich jetzt so verniedlichend an, das ist nicht so gemeint, wo das gemeinnützige Modell die richtige Antwort ist. Und das müssen wir endlich steuerrechtlich so belastbar machen, dass ich nicht sozusagen von Jahr zu Jahr mich hangeln muss mit irgendeiner abenteuerlich zusammengeschusterten Gemeinnützigkeit, am Ende übernimmt man ja auch Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen möchte ich, dass das endlich auf einer belastbaren Grundlage gemacht wird. Wenn Sie das sagen, haben Sie direkt die Verleger und auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Nacken, die dann sagen, das ist jetzt hier irgendwie die Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Journalismus. Das habe ich nie gesagt. Und ich habe gesagt, ich erkenne ja an, dass man auch kommerzielle Interessen verfolgen kann. Solange dabei guter Journalismus rauskommt als Produkt, bin ich fein damit. Meine Sorge allerdings ist, die Sorte Unternehmer, für die oder Unternehmerinnen, für die das publizistische Produkt Teil ihrer Sinnstiftung ist, auch ihrer Identität, die werden ja leider weniger. Also ich meine, man kann viel über die Verleger schimpfen und einige tun es ja auch. Ich tue es nicht, weil ich froh bin, dass wir in Deutschland über viele Jahre hinweg Familien oder Unternehmerinnen und Unternehmer hatten, die neben der wirtschaftlichen Seite immer auch einen Teil ihrer sozusagen Wertschöpfung oder ihres Selbstverständnisses daraus gezogen haben, dass sie einen publizistischen Auftrag erfüllen. Und das war nicht nur zum Schlechtesten unserer Republik. Ich verstehe, dass das auch an einigen Stellen bestimmte Besitzstandsdenke mit sich gebracht hat. Können wir alles drüber reden. Nur ich bin halb Franzose, ich schaue nach Frankreich. Da sind es einige wenige Industrielle, die die großen Zeitungen des Landes besitzen. Das ist nicht der Zustand, den ich mir wünsche für unsere Zeitungslandschaft in Deutschland. Und ich schaue in die USA, wo ich mich immer schon für interessiert habe, weil ich da mehrfach war. Und da ist die Situation so polarisiert. Und da haben sie ja sozusagen die genaue Zuordnung, welches Medium gehört welchem politischen Lager an. Das ist auch nicht eine Situation, die ich mir wünsche. Also kurzum, wir müssen zum einen das, was wir an Errungenschaften sozusagen aus der Entwicklung dieser deutschen Demokratie haben, schützen, weiterentwickeln. Aber ich bin sehr offen für neue Formate und sowas wie hier. IGL wäre etwas, was ich mir an vielen Stellen sowohl für das Lokaljournalistische als auch für das Fachjournalistische sehr wünschen würde.
Gut, da erlaube ich mir eine kleine Zwischenbemerkung. Also ich bin ja hier auch angetreten als Unternehmer und habe das auch immer sehr, sehr hoch gehalten. In der Tat sind wir jetzt im Moment auf dem Weg und sagen, das funktioniert eigentlich so nicht. Und die Gemeinnützigkeit zumindest von großen Teilen von dem, was wir machen, wie zum Beispiel solche Gesprächsrunden hier, die ist formal, nicht formal, sie ist faktisch da, formal eben steuerrechtlich nicht. Das ist das große Problem. Das wäre für uns ein sehr, sehr großer Fortschritt, wenn es da eine Sicherheit gibt. Interessant finde ich allerdings auch die Argumentation von Verlegern, die jahrzehntelang mit diesem Geschäft gut verdient haben, wo es jetzt in Schwierigkeiten kommt, wo sie eigene Fehler gemacht haben, nur nach Subventionen rufen, sehr laut rufen und gleichzeitig sich gegen eine Gleichbehandlung von neuen digitalen Medien wehren. Das finde ich schon ein starkes Stück.
Bin ich bei Ihnen. Ich kann ja nur sagen, mit den Verlegern ist das mal so im Gespräch, aber ich sage auch ganz klar, also so die allgemeine Wehklage nur anzustimmen, das ist noch nicht die Erfüllung der Branchenvertretung oder des Auftrags. Umgekehrt muss man, wie gesagt, sehen. Ich bin immer an der Stelle, wenn Sie so wollen, bin ich konservativ. Bevor ich nicht was Besseres weiß, versuche ich mit den Bewerten zu arbeiten. Und ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, damit Strukturen in die Tonne zu hauen, wenn wir anschließend keine besseren haben. Das darf umgekehrt jetzt nicht dazu führen, dass wir für neue Dinge keine Offenheit schaffen, keinen Raum schaffen. Und insofern würde ich zum Beispiel sagen, könnte man aus meiner Sicht neben einer Zustellförderung die Gemeinnützigkeit direkt in einem Abwasch am besten lösen. Das wäre einfach auch politisch klug, um auch zu zeigen, man versucht hier Entwicklung zu ermöglichen. Vielleicht wird auch das eine oder andere Medienhaus sich auf Dauer in die Richtung entwickeln. Das kann ja auch sein, dass irgendwann Redaktionen sagen, wir leben für unser Produkt. Und weniger dafür, noch irgendwelche Beteiligungen an anderen Mediengattungen oder so damit zu erwerben. Und dann ist das so. Mir geht's am Ende. Ich denke immer vom Produkt aus. Ich will so viel wie möglich lokaljournalistische, regionaljournalistische Angebote in unserem Land erhalten. Das ist das, worum es mir am Ende geht. Auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, egal bei was. Wir müssen vom Produkt aus denken und nicht von den Strukturen oder gar vom Input in so einer Tonnage denke, ich habe so und so viel Geld reingesteckt, dann wird das schon gut sein. Das ist leider nicht der Fall.
Gut, bitte, Klaus.
Ich muss mal zurück auf diese Zustellförderung. Sind damit auch Auflagen verbunden für die, also nicht jetzt politische Einflussnahme, sondern nur der Hinweis für diese Redaktionen, mehr zum Beispiel lokalpolitisch zu berichten, sich auseinanderzusetzen mit solchen Geschichten? Denn also ich kriege ja jede Woche 300 Gramm Müll. Diese Anzeigenblätter. Mhm. Wir haben da nur noch nicht deswegen den Zettel dran gemacht, bitte nicht mehr einwerfen, weil uns der Mann leid tut, der die Dinge verteilt, aber aus Mitleid so viel Müll einzubringen. Und das geht ja in das ganze Stadtgebiet. Da wäre zum Beispiel sowas wichtig, dass dort redaktionell was passiert, denn das zu lesen ist da drin, außer Kleinanzeigen, nicht wirklich etwas. Aber das Zweite, was ich habe, interessant ist ja, dass was Qualität angeht, die Zeit ihre Auflage hat steigern können in dieser Zeit. Und das Gleiche gilt ja auch für die Süddeutsche. Die FAZ ist ein bisschen eingebrochen. Und die Regionalzeitungen wie Kölner Stadtanzeiger, die früher ja mit zu den Leitmedien gehörten, die sind ja ziemlich eingebrochen, um es vornehm auszudrücken. Und was Sie eben sagten, wenn am Montag 7 Seiten Sport direkt nach der Titelseite des Stadtanzeigers kommen, frage ich mich, auf was für eine Zielgruppe die noch setzen.
Gut. Aber die Grundsatzfrage war, kann man eben halt eine Förderung mit Auflagen?
Ja, das war die
eine Frage. Qualitätszahl ist nicht inhaltlich, sondern Qualitätsstandards.
Wenn man
schon
Zustellförderung macht, ja.
Tja, das ist jetzt, ich habe ja gerade ein paar Kriterien genannt für die Zustellförderung und da war eins davon Staatsferne und da wird es natürlich kritisch, wenn ich dann bestimmte Qualitätskriterien formuliere. So gerne ich das täte, da muss man einfach, glaube ich, vorsichtig sein. Ich glaube, an der Stelle sind wir mit den Mechanismen, die wir in Deutschland haben, vom Presserat angefangen über andere, sind wir aufgestellt. Ob es jetzt der weiße letzter Schluss ist, bin ich offen. Aber ich hätte jetzt schon Probleme, wenn der Bund oder wenn die Politik anfängt zu sagen, du kriegst Geld, aber dafür musst du folgende Qualitätskriterien einhalten. Das geht in anderen Bereichen schon. Natürlich, wenn wir Förderprogramme machen, machen wir das ständig. Im journalistischen Bereich täte ich mich schwer damit. Wer soll dann derjenige oder diejenige sein, die in die Redaktion geht und sagt, das ist ins Körbchen und das ins Köpfchen?
Man könnte ja zumindest hingehen und gucken, ob es überhaupt eine Redaktion gibt. Also zum Teil, also dieses Anzeigenblatt, von dem ihr redet, das hat keine Redaktion.
Ja. Also das ist sowieso der Punkt. Ich sag mal so, mit den Anzeigenblättern, wenn man am Ende, also nochmal, was ist die Zielsetzung der ganzen Operation, ist ein Stück weit Zeit zu gewinnen, um das andere letztlich hinzubekommen. Das Ziel ist, dass wir digital sich tragende Geschäftsmodelle haben. Das ist das, was auf Dauer nur trägt. Ja. Nur, wenn Sie sich mal angucken, weil Sie gerade eben sagten, das ist irgendwie anachronistisch. Ich habe mit Kollegen, ich habe das nicht umsonst, den Brief gemeinsam mit meinen sächsischen Kollegen geschrieben, den ich gefragt habe, ob er mitmacht, weil da ja die Entwicklung noch deutlich weiter ist schon. Wenn er nicht von den Linken wäre, hätte ich das sonst mit meinem thüringischen Kollegen gemacht, den ich persönlich sehr schätze. Aber in Thüringen gibt es ja bekanntermaßen die Erkenntnisse, dass jetzt immer die ersten weißen Flecken da sind, die nicht mehr versorgt werden, weil es sich einfach nicht mehr, nicht nur nicht rechnet, sondern einfach deutlich Geld kostet. Und das Interessante ist, ich habe mit Verlegern gesprochen im Osten, wie zum Beispiel von der Sächsischen Zeitung, die haben mir gesagt, wir haben wirklich alles versucht. Wir haben unseren Abonnenten kostenlos iPads gegeben und gesagt, verzichtest du auf deine Zeitung, wenn wir dir jeden Morgen zu einer festen Zeit auf dieses iPad deinen E-Paper einspielen, was exakt das gleiche Layout hat. Die haben sogar teilweise Geräte gemacht, die so groß sind wie die Zeitung. Einfach um sozusagen das Haptische und das von der Aufmachung her so ähnlich wie möglich zu machen. Und die Leute machen das nicht mit. Ja. Jetzt kann man sagen, gut, das sind dann irgendwelche Ewiggestrigen und die haben es nicht verstanden. Demokratietheoretisch habe ich ein Interesse daran, diese Menschen trotzdem zu erreichen. Es werden weniger. Insofern könnte man jetzt sagen, das löst sich biologisch das Problem. Ja, etwas drastisch ausgedrückt. Kann auch sein. Und deswegen glaube ich ja auch, die Zahl derer, die Print-Abos abschließen, wird ja auch an der Stelle weniger. Das Wachstum ist im Bereich der Digital-Abos. Das gilt übrigens besonders für die Regionalzeitungen. Was Sie gerade gesagt haben, ist ein sehr interessanter Punkt. Das beobachte ich auch sehr aufmerksam, dass die Wochenzeitungen zeitweise mindestens stabil, teilweise sogar ein Wachstum zu verzeichnen haben. Das zeigt mir, dass das A auch eine Qualitätsfrage ist, in der Tat, und B natürlich auch in unserem Alltag sozusagen, also das ist sozusagen die Verbindung mit dem Besten aus beiden Welten. Ich habe sozusagen für das Aktuelle, das Digitale, auch im Übrigen, weil es ja über den Tag hinweg überholt, und ich habe sozusagen für das Nachdenken, Impulse kriegen, habe ich meine Wochenzeitung, die vielleicht auch mal ein bisschen global galaktisch die Frage stellt und nicht sozusagen einen Großteil ihres Raums damit einnimmt, zu sagen, gestern war da und da ein Unfall. Und das ist in der Tat ein Punkt, der zeigt, dass es wahrscheinlich dieses Modell, was den Printbereich angeht, eher trägt. Da bin ich übrigens, trotz, ich bin jünger, als ich aussehe, also trotz sozusagen meines jugendlichen Alters, ja, bin ich an der Stelle sozusagen auch klassischer Leser. Ich reiß mir noch Artikel raus, in der Regel die langen Riemen, sei es in der FAZ oder woanders, und dann gibt es einen großen Stapel bei mir zu Hause, wo ich die alle stapel und immer sage, irgendwann mal im Urlaub oder an langen Wochenenden, da lese ich das. Mit mehr oder minder großem Erfolg. Aber das ist sozusagen genau die Zielgruppe, die Sie gerade eben auch umrissen haben.
Das würde ja aber dafür sprechen, Entschuldigung, kurz, tatsächlich eben halt die Lösung dem Markt zu überlassen und eben halt nicht mit Subventionen anzuwarten.
Ich rede von zeitlich befristeten Subventionen. Und ich glaube, Sie müssen die Alternative sehen. Die Alternative ist, dass uns jetzt wie die Fliegen die Regionalzeitungen wegsterben. Und ich muss wirklich sagen, es ist im Gange. Ich habe ja auch dem Bundeskanzler gesagt, geschrieben, beziehungsweise seiner Ministerin, wir können in den USA die Folge besichtigen und wir sind jetzt die Generation oder die Zeit, die auch nicht mehr davon sprechen sollte, das sind irgendwelche Prognosen oder mögliche Szenarien, sondern wir wissen das. Und ich meine, gucken Sie sich die Konsolidierung im Markt an. Aschendorf das Anzeigengeschäft eingestellt etc. Das sind ja nicht Verlage, die irgendwie im Kern ungesund sind, sondern das sind unternehmerisch solide geführte Verlage, die zu solchen Schritten greifen mittlerweile. Das muss uns schon dazu bringen, das jetzt sehr entschlossen anzugehen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, es muss Anfang Juli, wenn der Bundeshaushalt kommt, entweder steht es drin oder nicht. Ich sage direkt, wenn es nicht drin steht, haben wir ein Problem, weil dann heißt das, dass es frühestens im nächsten Haushalt steht. Und dann heißt das, wir reden über eine Förderung frühestens Anfang 25. Frühestens, aller frühestens.
Eine kurze Nachfrage und dann gehen wir weiter.
Ja, ich wollte noch hinweisen darauf, wir haben ja auch das Problem, dass zum Beispiel, und das ist ja übergreifend, es ist ja nicht nur der Anzeigenschwund, der dazu geführt hat, zu wirtschaftlichen Problemen. Es ist ja auch gleichzeitig, was parallel läuft, dass immer weniger Kinder richtig lesen können. Da fehlt eine Vermittlung. Die müsste ja theoretisch dann über die Kultusminister laufen, dass die gewöhnt werden, überhaupt ans Lesen. Weil ja dieses Herumfahren auf dem auf dem Smartphone, das bringt es ja nicht. Da geht ja auch kein Artikel in die Tiefe, das ist ja gar nicht lesbar mehr.
Das stimmt nicht. Da gibt es ja immer die Links, wo man durchaus dann in die Tiefe
geht. Ja, aber das gilt ja nicht für einen großen Teil der Kinder mehr. Das ist ja das Problem, dass dort zum Beispiel ein Einbruch ist. Und deswegen müssten ja auch andere Ministerien eingeschaltet werden in diese Frage. Das geht ja nicht nur um das Problem der Zeitung, also der Printausgabe oder des digitalen Angebots, sondern das geht ja insgesamt, weil Leute insgesamt weniger Informationen in der Form, wie sie früher aufgenommen wurden, aufnehmen.
Ein ganz kurzer Eindruck aus der Privatempirie, der Ihnen recht gibt. Natürlich, auch das hat wahrscheinlich zu tun mit veränderten Arbeitszeitmodellen, natürlich auch der Flut an Informationen, habe ich auch das Gefühl, dass nicht mehr so viel vorgelesen wird. Meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder, wir bemühen uns, das zu tun. Ehrlicherweise unter der Woche ist es im Wesentlichen meine Frau. Aber am Wochenende versuche ich das schon sehr ernsthaft. Und das sind für mich sehr wertvolle Momente mit den Kindern. Aber ich sehe natürlich auch, dass wenn wir auf den Spielplatz gehen, ein anderes Kind mit dem Handy in der Ecke sitzt und Peppa Wutz guckt auf dem Handy-Display der Eltern, obwohl da alle Spielgeräte stehen. Und das Kind hat gar keine Fantasie, offenkundig, das als attraktiv zu empfinden und loszulaufen, sondern stattdessen hängt es an diesem Bildschirm und guckt diese völlig verblödete Sendung. So, nicht, will ich jetzt nicht Peppa Wutz verteufeln, um Gottes Willen, können meine Kinder auch mal gucken, wenn sie wollen. Aber ich will nur sagen, das ist schon so, natürlich kann man die damit abstellen. Natürlich Bewegtbild fasziniert Kinder. So, und insofern ist immer eine Frage, ab wann. Und die Fantasie ist, hat ja jeder von uns auch irgendwie erlebt, die Fantasie bei Büchern ist ja, wird anders angeregt. Deswegen wünsche ich es jedem Kind. Freilich verordnen kann ich es nicht, denn ich werde auch nicht über Schulministerium organisieren können. Ja. Aber Sie haben recht, natürlich ist auch da Mediennutzungsverhalten, sich Zeit nehmen, mit Texten umzugehen, über Texte sprechen, die Fantasie spielen dann Bilder dazu, irgendwann werden es vielleicht mehr Bilder, irgendwann wird es Bewegtbild. aber dass das Schritt für Schritt gehen muss und nicht sozusagen vom Jahr 2 an das Maximum, nämlich die absolute Beschallung, bin ich bei Ihnen. Da müssen wir nur natürlich, das ist natürlich ein dickes Brett.
Ja, danke schön. Bitte.
Ich teile Ihre Einschätzung des Zusammenhangs zwischen Medien und Demokratie ganz, ganz intensiv. Also, und mache mir deswegen auch große Sorgen, was so unsere Demokratieentwicklung weiterbringt. Ich habe weniger Sorgen, ob jetzt der Kölner Stadtanzeiger gefördert wird oder nicht. Also ich lese ihn gerne und wenn das zeitlich befristet ist, mag das okay sein. Meine große Sorge ist, ich meine, wenige haben ja die Chance, in einer Stadt wie Bergisch Gladbach zu leben. Und ich meine, alle, die hier sind, sind ja echt Fans vom Bürgerportal, sonst wären wir heute nicht hier. Aber wenn Sie mal die Chance haben, intensiver reinzuschauen, dann sehen Sie, dass das wirklich fundiert und guter Journalismus ist. Und
ein Leuchtturm. Hier.
Ja, ja. Und ein, das ist schön. Und auch ein Leuchtturm, sage ich mal, für ähnliche Projekte. Und ich frage mich, jetzt kann man natürlich nicht ständig nach Subventionen rufen und fördern, sondern es muss irgendwo natürlich irgendwann mal von alleine laufen. Darum ist ja diese Ungewichtigkeit, die einen werden gefördert und hier weniger. Aber ich frage mich, wie kann man mit kreativen Maßnahmen solche Projekte fördern, ohne dass nachher solche Projekte am Tropf hängen. Mhm. Es gibt bei solchen Dingen dann häufig die Möglichkeit, bedingte Fördergelder, also Ausschreibungen oder Preisausschreiben zu machen oder Preisgelder zu vergeben, die nicht nur ein paar hundert Euro sind, sondern wo es sich auch mal lohnt. Also ohne dass, ich frage mich, welche Kreativität entwickeln Sie in Ihrem Haus, um solche Leuchttürme, wie wir hier haben, zu fördern und denen eine Chance zu geben, ein bisschen besser über die Runden zu kommen, ohne nachher am Tropf hängen zu müssen oder gleich wie der WDR zu so einem Moloch vielleicht wird, was auch immer man davon hat. Also die Frage, was kann man machen, um diese Vielfalt, die wir wirklich brauchen, weil wenn sie erstmal weg ist, dann haben wir ein echtes Problem in Deutschland. Es gibt ja deutliche Anzeichen, dass es in die gleiche Richtung geht wie in anderen Ländern. Und wenn wir es erstmal versaut haben, dann ist es zu spät. Also die Frage, welche anderen Ideen außer Millionensubventionen für, sag mal, Zeitungszusteller gibt es noch? Also mir geht es gar nicht darum, die nicht zu fördern, sondern mir geht es darum, kreative, unorthodoxe und trotzdem wirkungsvolle Ideen zu haben, damit so ein Leuchtturm wie das Bürgerportal ein Vorbild für andere ist, die das dann auch machen. Oder auch, dass das Bürgerportal wirklich überlebt und uns nicht wirklich
verlangen geht. Also da kann ich Ihnen gerne einiges zu sagen, weil ich treibe unsere Leute an innerhalb der Staatsanwaltschaft. Er weiß das, weil er mit dem einen oder anderen hier auch da im Austausch ist und auch bei dem anderen Projekt dabei. Dass wir da wirklich, wie Sie sagen, kreativ bleiben müssen. Ich will mal beispielhaft nennen, was wir da so machen. Also, das erste war zum Beispiel, dass wir haben ja, wie Sie vielleicht gehört haben, die Ruhrkonferenz gemacht. Das war so ein, oder ist ein größer angelegter Prozess, mit dem wir vor allen Dingen das Ruhrgebiet in seinen Stärken stärken und die Schwächen sozusagen auffangen wollen nach dem Ausstieg aus dem Raum, aus der Steinkohleförderung etc. Und jetzt mit der Transformation. Im Rahmen dessen, in diesem Prozess sollten sich alle Ressorts beteiligen, also ist auch der Medienminister aktiv geworden. Und ich habe gemeinsam mit den Leuten bei uns in der Staatskanzlei und der Branche verschiedene Projekte entwickelt, die wir jetzt fördern. Da ist zum Beispiel, nenne ich mal so ein Beispiel auf einige, sehr unterschiedlich sind die. Das eine war das Thema sozusagen junge Menschen, dass die ihre Geschichten wiederfinden in dem medialen Angebot lokaljournalistisch. Daraus ist entstanden der Salon 5, so heißt es, ein redaktionelles Angebot in Bottrop, wo junge Menschen, überwiegend mit Migrationshintergrund, selber journalistisch sich ausprobieren und ein Angebot schaffen für ihresgleichen. Sehr interessant. So. Ist allerdings bisher etwas, was müssen wir fördern, sonst würde das so nicht bestehen. Dann nenne ich ein weiteres Beispiel, das ist ein Projekt, das heißt Mentoring im Ruhrgebiet. Da haben wir sozusagen versucht, wenn die Journalisten, die wir haben im Ruhrgebiet, da gibt es ja nun doch mit WAZ und anderen ja immer noch große Anbieter, wenn die sozusagen ein klassisches Mentoring-Programm, also ich habe erfolgreiche Journalisten und die nehmen sich sozusagen junge Menschen und begleiten die persönlich etwas stärker. Läuft auch, ist auch sozusagen ein bisschen darauf ausgerichtet, Menschen, junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sag mal, dazu zu animieren, auch einen Weg für sich selber in den Medien zu sehen. Ein weiteres Thema sind die Medienmacher 4.0, die Ruhrreporter. Da haben wir sozusagen mit dem einzigen erfolgreichen Privatfernsehangebot in Nordrhein-Westfalen, nämlich Studio 47 in Duisburg, haben wir eine Kooperation dazu, wo die sozusagen als Reporter ausgebildet werden. Wir müssen da aber auch Geld reinschießen. Weil ich ganz ehrlich, läuft nicht von selbst. Dann haben wir, damit Sie sehen, wie weit die Vielfalt reicht, ein anderes Projekt gestartet, an dem auch hier das Bürgerportal beteiligt ist, wenn ich richtig informiert bin, als Beta sozusagen Tester. Das ist ein Content-Management-System für, das heißt B&B, das ist Künstlername sozusagen dazu. Also das ist die Frage, kann ich über Software die Kosten reduzieren, damit ich möglichst ein immer noch vielfältiges Angebot machen kann, vor allen Dingen etwa mit einem lokaljournalistischen Newsroom. So, da haben wir quasi eine Software entwickeln lassen, die das anbietet und das wird jetzt getestet etc. Soll solchen Menschen, wie die hier sozusagen sagen, wir machen es auf den Weg und wollen so etwas anbieten, wenn sie so wollen, das Geschäft erleichtern oder eine Grundinfrastruktur bieten, mit der man arbeiten kann. Und dann haben wir noch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel das Bonn-Institut gegründet für konstruktiven Journalismus. Hört sich erstmal an jetzt wie die Operation Hurra-Journalismus, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass in Dänemark getestet worden ist, sehr erfolgreich, dass Menschen anders darauf reagieren, wenn Journalismus sich auf den Weg macht, auch mal zu gucken, was ist gelungen in unserer Gesellschaft? Was ist sozusagen, welche Lösungen gibt es? Und nicht nur den Fokus darauf zu richten, unsere Straßen sind kaputt, unsere Schulen sind kaputt und alles ist schlimm. Wir stehen am Abgrund und morgen sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Sondern an der Stelle sozusagen auch mal zu gucken, was gibt es denn an politischen Diskussionen, die konstruktiv sind? Was gibt es an Dingen, wo wir in der Gesellschaft Konsens gestiftet haben, wo wir Lösungen gefunden haben? Und das ist ganz interessant, der Herr Hagerup ist ein bekannter Journalist aus Dänemark, der sowohl im dänischen öffentlich-rechtlichen System als auch in der dänischen, bei der größten dänischen Zeitung gearbeitet hat als Chefredakteur, der hat diese Stiftung gegründet, weil er irgendwann selber die Nase voll davon hatte, als er sich seine eigene Online-Seite angeguckt hat und gesagt hat, hier ist nur Untergang. Und dann hat er angefangen, vorsichtig zu testen, was ist eigentlich, wenn wir mal sozusagen unser journalistisches Angebot dahingehend entwickeln, und interessanterweise haben die Leute es mehr geklickt. Ganz interessant, denkt man ja nicht. Man denkt ja eigentlich, der alte Grundsatz, Bad News are Good News. Ich befürchte übrigens immer noch, dass wenn Sie beim Bürgerportal irgendeinen Unfall mit viel Feuerwehrblaulicht draufstellen, dass die Leute es doch mehr anklicken als andere Dinge. Könnte sein, ist aber reine Vermutung. Trotzdem ist es interessant, und das testen wir jetzt mit diesem Bonn-Institut, wie die Rheinische Post ist der Partner, RTL ist der Partner, die Deutsche Welle. Und das ist mir immer wichtig, dass wir solche Operationen nicht als Staatskanzler alleine machen. Dann hatte sie mir ganz schnell so eine Schlagseite, jetzt organisiert sich die Landesregierung ihren Journalismus. Da will ich überhaupt nichts sozusagen mit zu tun haben. Sondern wir versuchen direkt Medienpartner mit ins Boot zu holen, die am besten irgendwann das aus sich selbst heraus das Ganze trägt. Und ich finde es sehr spannend. Die Rheinische Post testet das ja, glaube ich, in Mönchengladbach, dass sie sozusagen ihre Lokalredaktion dort jetzt nach den Grundsätzen des konstruktiven Journalismus arbeiten lassen und einfach sehen wollen, wird das mehr gelesen, mehr geklickt als anderes. Und wenn das der Fall wäre, dann wird es natürlich auch wirtschaftlich interessant. So, Sie sehen jetzt nur an dem ganz kurzen Abriss über 3 bis 4 Minuten, dass wir wirklich jegliche Optionen ergreifen in unserer Mediengruppe, um an der Stelle sozusagen Wege zu fördern, soweit es das eben geht. Die Weltformel haben wir bisher noch nicht gefunden. Aber es ist ganz klar, für mich besteht Medienpolitik jetzt nicht darin, sich mit den Lobbyverbänden zu treffen und zu sagen, was brauchst du denn, und anschließend Brief zu schreiben, sondern das muss schon ein bisschen mehr kreativer sein. Aber es ist ein mühsames Geschäft, das ist halt einfach so. Ne? Brauche ich hier nicht erzählen.
Ein mühsames Geschäft, das haben wir hier an der Front. Wir arbeiten und versuchen, das Produkt hochzuhalten. Über die Finanzierung zu sprechen, das ist schwierig. Ich frage mich, woher so eine Ungleichbehandlung in der Awareness kommt. Wenn ich mir den Rundfunk anschaue, allein als Beispiel Deutschlandradio mit der Finanzierung von Doppelstrukturen in der Distribution der Inhalte, UKW, DAB, die Migration dauert, das kostet Unsummen von Geld. Die sind aber da, um die Migration der Hörer zu gewährleisten. Da klappt's. Warum klappt's bei uns nicht? wo ist das Geld, was da herkommt, was uns anscheinend fehlt?
Ja, gut, es ist beim öffentlich-rechtlichen System ja tatsächlich so, dass das im Wesentlichen über den Beitrag funktioniert, der natürlich immer noch eine Finanzierungsquelle ist, die ja immerhin knapp 8 Milliarden oder über 8 Milliarden Euro einspielt. Dass wir als Politik darauf nur sehr bedingten Zugriff haben, ist eben bewusst und klar. Aus staatlichen oder steuerlichen Mitteln direkt zu fördern, ist komplizierter. Es gab ja immer wieder schon die Diskussion, man müsse den Rundfunkbeitrag weiterentwickeln, eine Demokratieabgabe oder dergleichen. Ich sage direkt dazu, ich bin da nicht, also ich schließe das nicht aus.
Also warum macht man es nicht? Warum geht man den komplizierten Weg über den Haushalt, anstatt zu sagen, kommt 10 Cent, die zwacken wir jetzt mal in der Doppelfinanzierung ab. Wir können ja über DVT sprechen, über IT als neuen Verbreitungsweg. Mhm. Das sind alles Bereiche, die Geld kosten.
Standsicherung.
Also ich sage mal so, also ich gehöre ja zu denen, die dem Öffentlich-Rechtlichen aus Wertschätzung gelegentlich auch sehr deutlich etwas im Stammbuch schreiben. Machen sich auch nicht nur Freunde mit, aber kann ich mit leben. Ich sage immer dazu, nehmt es als Fürsorge. Wenn es mir egal wäre, könnte ich es auch einfach links liegen lassen. Ich habe jetzt nicht so, ob ich zu wenig zu tun hätte als Chef der Staatskanzlei. Aber ich sehe schon, dass es wird sich da eine ganze Menge tun. Ich glaube, dass wir sind bei der Diskussion um das Öffentlich-Rechtliche erst am Anfang. Mhm. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich zum Beispiel an der Stelle mich so stark gemacht habe für die Einsetzung dieses Zukunftsrats. Jetzt kann man sagen, ja mein Gott, das nächste Gremium. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja, aber ich habe an der Stelle jetzt nach 5, 6 Jahren, die ich in diesem Geschäft unterwegs bin, Medienpolitik, habe ich das Gefühl, die deutsche Medienpolitik ist wie so eine echte Nachher-Springposition. Ein Schritt vor und 2 zurück. Und sozusagen in Trippelschritten arbeiten wir den Medienänderungsstaatsvertrag ab. Und das wird nicht mehr der Dynamik in diesem Themenfeld, Digitalisierung, Internationalisierung, Polarisierung der Gesellschaft, wird es einfach nicht mehr gerecht. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, als diese RBB-Geschichte passiert ist, die ist erst einmal begründet in Fehlern im Management, im Controlling, aber ich glaube, da ist mehr zusammengekommen, nämlich letztlich ein, wie ich finde, schlechtes Management, fehlerhaftes Controlling, verbunden mit einem überbordenden Sendungsbewusstsein, das letzte Bollwerk der Demokratie zu sein. Und das war ein toxisches Gemisch. So. Das war sicherlich extrem. Ich will übrigens damit direkt sagen, ich halte es aber auch nicht ausgeschlossen, dass das woanders passiert in diesem System. Alle halten das ja für völlig undenkbar. Ich glaube, in diesem Extrem vielleicht nicht, aber im Kleinen vielleicht doch. Lange Rede, kurzer Sinn. Was mir wichtig war, dass wir das daraus entstehende Problembewusstsein und auch den daraus entstehenden Reformgeist jetzt nicht über die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendwie wieder vergessen, sondern dass wir das jetzt möglichst schnell in eine Struktur gießen, um diesen Impuls zu bewahren. Und das war der Grund, warum ich mich für den Zukunftsrat eingesetzt habe, der jetzt mit 8 Leuten, die sozusagen nicht aus dem System sind, darüber nachdenken wird. Und allein die Tatsache, dass es neben den Ländern und den Sendern, die sich gegenseitig jeweils den schwarzen Peter zuschieben, jetzt einen dritten Akteur gibt, der irgendwann, wahrscheinlich Ende dieses Jahres, öffentliche Vorschläge machen wird. Und zu denen sich dann Länder und Sender verhalten müssen. Das schafft Transparenz, der Debatte auch. Und ich glaube, es wird wie ein Katalysator die Medien- und die rundfunkpolitische Debatte eher beschleunigen. Ich glaube nicht, dass es das verlangsamt, im Gegenteil, das wird es beschleunigen. Und ich habe ganz bewusst von Anfang an gesagt, das ist ein Gremium, das jetzt nicht irgendwie die nächste kleine Stellschraube definieren muss, sondern die müssen die Gründungsidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in schöpferischer Treue weiterentwickeln und in eine Zeit nach 2030 entwickeln. Und da werden wir wahrscheinlich über Ideen reden, die deutlich darüber hinausgehen, als jetzt die Frage, mache ich jetzt statt 63 Radiowellen nur 58? Ja, das ist nicht das, was der Zukunftsrat macht.
Da spielt irgendwie der Fiskal Zeit mit rein. Ne? Ja. Wie in schöner Stelle auf meiner Basis wird der nächste Arbeitskreis gegründet und verhandelt und lösen tut es unsere Probleme nicht.
Was mich jetzt noch interessieren würde bei dieser Geschichte, dass Leute auf die guten Nachrichten so positiv reagieren und sich das ja möglicherweise auch in Abonnements, ob digital oder print, das ist ja wurscht, auswirken wird. Gibt es Erkenntnisse, warum das so ist? Ist es so, dass die Bad News zu groß sind und nicht mehr überhaupt abgewehrt, nur noch durch Abwehr eigentlich darauf verzichtet werden kann. Also weil, wenn ich denke an die Krisen, die wir haben, die ziehen sich ja durch praktisch alle politischen Gebiete unterhalb dieser Klimageschichte, die ja die Frage an sich ist. Aber darunter, von der Bildung und so weiter, bei all den politischen Themen, haben wir ja eine fast katastrophale Situation. Wenn hier 400 Kita-Plätze fehlen in dieser Stadt, dann... 800 sogar, ich kann nicht mal mehr zählen. Also dann sieht man ja, diese Kinder werden ja, abgesehen von denen, die kommen als Migrantenkinder oder aus der Ukraine, weiß man ja eigentlich die Zahl. Wenn in den Schulen in Köln Klassenräume fehlen, ist das sehr erstaunlich. Dann müssen ja in den Ämtern irgendwelche Leute nicht rechnen können. Denn das ist ja ablesbar. Und man kann das andere ja als plus x dazu addieren. Und ich merke das ja im eigenen Umfeld bei den Kindern und Enkelkindern, wie grauenvoll sie ihre Zukunft sehen und sich deswegen möglicherweise verschließen. Wir haben diese Diskussion nicht zu Ende geführt, aber gibt es Erkenntnisse, wenn man so ein Projekt macht und gute Nachrichten und so? Ist das einfach, weil die Leute sagen, von dem anderen haben wir genug?
Ich kann Ihnen keine abschließende oder vollständige Auflösung dazu geben. Das sind jetzt eher Vermutungen. Vieles davon wird ja auch noch untersucht und muss eben auch den Echtzeittest mal wirklich aushalten. Und im Übrigen auch aus meiner Sicht den Echtzeittest hier in Deutschland oder noch besser hier in Nordrhein-Westfalen. Die dänische Bevölkerung ist im Zweifelsfall vielleicht auch anders einfach an einigen Stellen. Deswegen kann man das nur bedingt übersetzen. Aber wir werden das ja sehen, bei dem, wie die Rheinische Post es macht und was dabei rauskommt. Ich glaube, wir sollten das Spiel nicht zu früh abpfeifen, denn es lohnt sich. Weil es ist doch letztlich die Frage, ob ich Journalismus weiterentwickeln nur technisch verstehe, im Sinne von, ich muss ins Digitale gehen, oder ob Journalismus weiterentwickeln nicht auch eine Komponente hat, sozusagen eine inhaltliche, wenn Sie so wollen, jetzt ohne die als Staat festlegen zu wollen. Ich glaube, das Zweite braucht es auch, um mindestens die Bereitschaft, darüber nachzudenken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mitunter damit zu tun hat, dass die Leute sagen, das ist mir zu viel, schlechte Nachrichten, und dann fällt mir das Dach die Decke über den Kopf zusammen. Im Übrigen, das ist ja etwas, was wir feststellen, dass ja Leute ein bisschen in den eigenen Bekannten- und Freundeskreis nicht mehr Nachrichten schauen, weil sie sagen, ich vermeide das jetzt einfach. Ich lebe halt glücklicher ohne Tagesschau und ohne diese ganzen Katastrophen-Journalismus. Und die Kehrseite könnte eben sein, dass dann, wenn das Angebot sich verändert, es vielleicht auch wieder interessant wird. Das Interesse an sich für Prozesse, die im Kommunalen, im Regionalen stattfinden, ein bisschen zum Bund, das ist ja da, deswegen ist das einen nicht interessiert. Insofern, glaube ich, lohnt es den Versuch. Ohne jetzt auch da, ne, wie beim gemeinsamen Journalismus, ich bin immer vorsichtig damit, jetzt dann irgendwie zu sagen, da am Horizont, da ist sozusagen, die Sonne geht auf.
Also, ja, ich finde das ein sehr, sehr spannender Aspekt. Gerade so würde ich gerne bei diesem Thema konstruktiver Journalismus bleiben. Ich weiß nicht, ob die Wortmeldungen konkret dazu sind, sonst würde ich sie zurückstellen erstmal.
Ja, durchaus, denke ich. Weil
meine Reise ein neues Thema.
Dann stellen wir das zurück und machen hier nochmal einmal weiter.
Ich komme ein bisschen über Umwege nochmal zu dem Punkt auch der Demokratie, des Demokratieverständnisses und der jungen Leute, Demokratie zu erleben. Und zurück zum Lokaljournalismus, weil darum geht es ja eigentlich. Und ich denke, gerade der Lokaljournalismus ist das ideale Medium, junge Leute für Demokratie zu interessieren, weil das greifbar ist, das passiert nicht irgendwo auf der Welt, das ist nicht abstrakt, sondern das ist eine Möglichkeit, direkt an die Bevölkerung ranzugehen. So habe ich das selbst erlebt. Ich habe mich für Bergisch Gladbach erst wirklich interessiert, über IGL und über diese Analyse, was lokalpolitisch passiert und so weiter, was ich vorher in den Medien nicht hatte. Und wenn ich von mir extrapoliere auf andere Leser von IGL, dann ist es eine wunderbare Sache, Demokratie vor Ort zu verstehen, vor Ort zu verstehen, warum sie passieren, wie sie passieren und durchaus auch gespiegelt mit Konflikten, die es hier gibt. Das ist auch, fand ich auch gut abgebildet, aber auch durchaus gute Beispiele, was funktioniert. Ne? Und ich finde, das ist extrem wichtig. Das ist wichtiger, als was in den USA passiert, was global passiert, ist wichtig. Aber wenn man versteht, wie man als Individuum lokal sich einbringen kann und wie die Rolle lokal ist, ich glaube, das ermöglicht Menschen auch, sich über den Tellerrand hinaus zu interessieren. Und wenn nur noch das Große da ist und nur noch Medien, NTV, dieses Billige und so weiter, da überlassen wir ein wichtiges, wichtiges Feld unbearbeitet. Man kann es gar nicht mehr sagen anderen, denn es wird ja nicht bearbeitet.
Wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, also konstruktiver Journalismus ist ja so ein Begriff, der auch aus den USA kommt. Mhm. Gerade die letzten 2-3 Jahre irgendwie wahnsinnig populär geworden ist, aber eigentlich genau das beschreibt, was Lokaljournalismus früher immer gemacht hat. Was er vielleicht teilweise vergessen hat, aber es geht ja darum, und wenn ich über den Kaninchenzüchterverein und das Ehrenamt berichte, ist das konstruktiver Journalismus. Mhm. Und wenn ich bei Kita-Krisen beschreibe, wie man dennoch eben sich für Kita-Plätze bewerben kann oder wo die Probleme liegen und sie dahin zu führen, wo sie gelöst werden, ist das natürlich konstruktiver Journalismus. Von daher finde ich so dieses Schlagwort da drauf, einerseits schön, dass man das erkannt hat, aber andererseits verbirgt das auch ganz viel. Wenn man sagt, okay, konstruktiver Journalismus, da haben wir jetzt ein Institut, das erforschen wir jetzt, sehr schön. Und da komme ich auf meinen Kollegen Holger Krumm zurück, was hilft uns das jetzt gerade hier vor Ort? Ja. Aber Sie hatten ja vorhin ein paar Punkte genannt, was Sie im Ruhrgebiet machen. Und das sind ja Sachen, die sich gerade an die Jugendlichen erinnern. Wir hatten auch David Schraben hier zu Gast, der eben ja gerade auch auf unserem 5 berichtet hat, diese Sachen, die auch da gut funktionieren. Aber Sie haben gerade gesagt, die funktionieren inhaltlich, aber sie tragen sich nicht. Welche Chancen gibt es das, um da vielleicht Ihre Frage zu verlängern, das also auch über das Ruhrgebiet hinaus zu machen? Und wo kann und wie könnte damit Finanzierung? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Finanzierung.
So ist es. Also ich würde mir wünschen, dass wir die Projekte aus der Ruhrkonferenz über das Ruhrgebiet hinaus aufs Land ausrollen. Wir hatten im Rahmen der Ruhrkonferenz einen politischen Priorisierungsrahmen, in dem wir das sozusagen fürs Ruhrgebiet machen konnten. Da waren auch die Summen noch überschaubar. Wir werden das aus dem Medienhaushalt des Landes nicht aufs Land ausdehnen können. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt ein schwieriges Haushaltsjahr vor uns in 2024. Und da wird es im Gegenteil auch eher bedeuten, dass wir an einer oder anderen Stelle weniger haben. Jetzt kann man sagen, ja, wie kann das sein? Das ist doch wichtig. Ja, gut, umgekehrt ist natürlich so, der Finanzminister hat ist mit dem Rasenmäher überall eingesammelt. Und wenn ich dann als Chef der Staatskanzlei und Medienminister sage, not in my backyard, dann ist es schwierig, um...
Ich hätte jetzt keine Demokratie.
wird das Schulministerium für sich in ähnlicher Weise in Anspruch nehmen, wie das Kinder- und Jugendministerium und auch andere. Also insofern, das ist nicht ganz, ganz ohne. Aber ich bin trotzdem sehr sympathisch. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle schauen, eben, dass wir schnell Partner gewinnen, die so etwas dann auch selber. Das ist David Schraben ist ein gutes Beispiel. Das ist auch etwas, was ich an ihm sehr schätze, dieser Unternehmergeist gleichzeitig, der nun auch wirklich bei vielem zwar hier und da Unterstützung bekommen hat, aber auch selber den Anspruch hat, das irgendwie zu finanzieren, das, was er und sein Netzwerk tun. Und das tun sie ja letztlich hier ganz genauso, auch in einem ähnlichen Geist. Und deswegen, glaube ich, müssen wir schon schauen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir für unsere Ruhrkonferenzprojekte, Partner im Ruhrgebiet finden, seien es große Unternehmen, große Stiftungen. Ich bin noch nicht ganz am Ende meiner Überlegungen da, dass ich die Stiftungen nochmal anders sozusagen daran hole, weil wenn man das einmal jetzt aufgebaut hat, muss man sich gut überlegen, ob man das einfach zugrunde gehen lässt und bevor sich die Stiftungen irgendwas Neues ausdenken, nur weil es irgendwie bunt und dem neuesten Trend hinterherlaufen soll, sollte man lieber so etwas machen. Wir müssen positive Beispiele produzieren. Wir müssen letztlich 10 Schraben fürs Ruhrgebiet produzieren, in Anführungszeichen, die halt dann auch, wenn man journalistisches Ethos, auch journalistische Ambition mit wenn man unternehmerischem Geist verbinden. Das ist sozusagen das Schwierige halt häufig.
Ja. Und da möchte ich auch noch, wenn ich das vor den Wortmeldungen machen darf, noch eine Anmerkung zu dem Programm, die Sie machen. Sie haben ja gerade gesagt, mit wem Sie das zusammen machen, der Rheinischen Post und RTL, was jetzt den konstruktiven Journalismus angeht. Und das ist ein typischer Fall, dass eben diese Projekte, diese Sachen aufgesetzt werden, konstruiert werden oft mit uns, den kleinen Publishern, zusammen. Aber umgesetzt werden können sie dann nur von den großen Playern, weil die das Personal dafür haben. Ich kann jetzt nicht einen von meinen 2 Kollegen mal ein halbes Jahr dafür abstellen, mit einer Hörbox sich in die Fußgängerzone zu setzen und Material für Kunstbühnenjournalismus zu sammeln. Das finde ich ist ein Konstruktionsfehler bei diesen Geschichten, dass bei vielen diesen Programmen, um daran tatsächlich teilnehmen zu können, neben der Tagesarbeit, ist ein relativ großer Apparat notwendig. Und den können wir und den können wir mit anderen Projekten, die ich in der Regel, die ich eben auch auf den der Szene kenne, eben nicht leisten. Das heißt, wir fahren dann spätestens in der zweiten Runde raus. Wobei ich sehr froh bin, dass wir an diesem Projekt BAB teilnehmen können, Ruhrkonferenz gefördert. Wir sind hier nicht im Ruhrgebiet. Aber da konnte ich das Argument anbringen, dass ich Castrop-Rauxel geboren bin und von ein wenig aus dem Herzen mittrage. So, bitteschön, die nächste Frage. Ja.
Haben Sie einen Überblick, wie viele ähnliche Bürgerportale es in Nordrhein-Westfalen gibt? Weil das wäre ja die erste Grundlage, mal so eine Datenerhebung zu haben. Wie viele gibt es? Wahrscheinlich nur ganz wenige, die diese Qualität erreicht haben, aber vielleicht gibt es noch welche, die ein bisschen darunter liegen. Und dann wäre ja die Frage, sich genau mit denen mal zu unterhalten, was sie brauchen. Und wenn sie schon kein Geld im Haushalt haben, dann könnten sie zumindest so eine Mittlerfunktion, Sie haben es eben gerade angesprochen, zu den Stiftungen haben, die ja eigentlich Geld haben und dankbar sind, wenn sie gute Projekte bekommen. Und dass man sagt, man baut sowas auf, ein Förderprogramm für lokalen Journalismus, analog Bürgerportal. Aber dann auch wirklich fragen, was braucht ihr denn? Und wie kann man etwas schaffen, fördern, ohne in so eine Dauersubventionierung mit allen politischen Problematiken reinzukommen? Aber nicht, dass wir hier auseinandergehen und wir haben uns nur nett unterhalten und das ist... Also mir würde es daran liegen, wenn wir sie schon mal hier haben, dass wir irgendwie einen Knopf dran nehmen und sagen, sie verpflichten sich jetzt auch. Ja,
okay. Moment, ich habe was vorbereitet.
Weiterzugehen. Also es ist auch nicht so, als ob ich sozusagen vor lauter Langeweile Abend beschäftigt.
Aber Sie haben bestimmt Kollegen, die noch Lust haben.
Aber es ist so, dass es jetzt keinen Honig um den Bart, das brauchen wir glaube ich nicht hier in der Runde. Aber ich bin hier, weil das ist hier ziemlich einzigartig. Also Herr Lautz, die Gruppe, also es gibt durchaus, natürlich gibt es auch andere Initiativen, so ist nicht. Aber so wie Sie das jetzt hier machen, und außerdem sind Sie auf mich zugekommen und ich erinnere mich daran, das war doch glaube ich bei dem Campfire Festival, ne? Wo ja einige sozusagen unterwegs sind, die sozusagen mit dem Idealismus auch dran sind. Und da hatte ich ihm damals zugesagt, und ich habe zwischenzeitlich zweimal verschieben müssen, woran Sie sehen, dass es mir nicht an Abendbeschäftigungen mangelt, zwar nicht freiwillig, sondern es waren immer irgendwelche, dieser Titel Chef der Staatsanzeige täuscht manchmal darüber hinweg, dass ich noch nicht mal Herr meines eigenen Kalenders bin. Und insofern ist es so, dass mir daran gelegen ist, auch mal zu sehen, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja teilweise auch schon hier gewesen, ich habe schon erzählt bekommen und so ist nicht. Aber ich wollte es auch mal selber sehen auch, und auch den Austausch führen. Und meine, wenn Sie so wollen, Best-Case-Variante wäre, dass es uns gelingt, dass wir Rahmenbedingungen so schaffen, dass von dem Geld, was ein solcher Verein oder eine solche Initiative einnimmt, möglichst viel zumindest erstmal in dem Verein bleibt. Das war übrigens einer der Gründe, warum wir zum Beispiel beim Thema Digitalprodukte die verminderten Mehrwertsteuersatz durchgedrückt haben. Das ist, um auch digitale journalistische Angebote sozusagen zu fördern. Das geht weiter mit gemeinnützigem Journalismus. Also das sind genau diese Initiativen. Ich sage aber so, bevor ich irgendein Förderprogramm mache als Staat, wäre mir lieber, dass ich mal grob skizziere, was ist ein lokaljournalistisches Angebot und das nach Möglichkeit steuerfrei sogar am Ende stelle. Also das wäre, oder wenn nicht, dann so gering, dass zumindest darüber sozusagen klar wird, die demokratiefördernde Tätigkeit. Das ist mir lieber, als dass in Düsseldorf irgendein Referent oder in Berlin noch schlimmer, irgendein Referent sagt, ja, das ist prima und das kriegt jetzt hier den Check und das andere nicht. Das ist nicht meine Idealvorstellung. Aber ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, dass das sozusagen der Clou ist dafür. Ich glaube, dass das schon, es braucht diese positiven Beispiele, auch damit man überhaupt ins Gespräch kommen kann, was dafür nötig ist. Wir werden es über Förderung auf Dauer wird es nicht gelingen, das sehe ich zumindest nicht. Also das gut, vielleicht über das Modell, dass man irgendwann mal sagt, wir entwickeln den Rundfunkbeitrag weiter und finden einen Schlüssel, in dem andere davon partizipieren. Wäre ich, wie gesagt, offen für. Ja, es geht übrigens aber dann, dass es auch klar ist, geht ja dann direkt los, die Begehrlichkeiten. Die Kulturabgabe ist das dann, jetzt muss sofort der gesamte Orchester und was auch immer Bereich darüber finanziert werden, dann sind 8 Milliarden irgendwann auch wenig Geld, ja, das will ich auch dazu sagen. Aber man muss sich schon im Klaren sein, wofür es dann da ist. So, aber momentan sind wir erstmal damit beschäftigt, es bei einem verhältnismäßigen Aufwand zu belassen. Und das ist schon mühsam genug. Weil ich sage direkt dazu, also wenn uns der Beitrag einfach stetig steigt, angesichts von Alternativangeboten, wird der Widerstand dagegen wachsen. Also da bin ich kein Schwarzmaler, sondern ich bin, wie gesagt, an der Stelle auch pragmatisch. Ne? Ich habe letztes Mal gesagt, 86 Cent, also so viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für so wenig Geld kriegst du nie mehr wieder. Habe ich dem Kollegen in Magdeburg auch gesagt, hat leider nicht geholfen. Die haben trotzdem dagegen gestimmt. Aber also man muss ja immer gucken, und auch jetzt, wir haben jetzt gerade eine Phase hinter uns von teilweise zweistelliger Inflation. Das muss man ja immer bedenken, wenn man dann sagt, und wir reden über eine Finanzierung über 5 Jahre. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass, nachdem die Anstalten jetzt angemeldet haben, die KEF das sehr streng prüfen, es wird alles nicht so kommen, wie es jetzt kommt. Und das ist mir wichtig, weil, wie gesagt, also ich glaube, es wird beim nächsten Mal nicht alleine bei Magdeburg bleiben. Die Sender nehmen das häufig nicht ernst, wenn wir das sagen. Und dann sagen sie mal, ja, dann müsst ihr halt an den Auftrag ran. Ja, dann machen wir das und dann wird auch direkt das Abendland ist Untergang begriffen, gesungen. Aber kurzum, wir müssen Wege finden. Und ich bin da auch sehr offen für. Und Sie haben ja gerade eben auch in dem Strauß gesehen, dass es nicht so ist, dass wir keine Wege versuchen. Aber man muss teilweise in der Tat einfach mal vor Ort auch hören, was könnte denn klappen.
Ja, also ich glaube, dass die Gemeinnützigkeit ein ganz, ganz zentraler Punkt ist. Also eine praktikable Weg in die Gemeinnützigkeit herein und darauf auch eine Basis zu finden. Weil das natürlich dann auch wieder den Weg öffnet zu öffentlicher oder beziehungsweise vor allem privater Förderung von Stiftungen,
ja,
die ja mittlerweile auch erkannt haben, dass das im Bereich der Demokratieförderung ein wahnsinnig wichtiges Feld ist. Sie hatten sich ja bis vor wenigen Jahren aus der Journalismusförderung oder überhaupt aus dem Thema Journalismus sehr weit rausgehalten. Das beobachte ich jetzt so langsam, dass das wächst. Von der, glaube ich, ist das der Grundstein, die Gemeinnützigkeit. Und dann kann man gucken, wie man auch mal nach dem darauf eben halt neue Modelle entwickelt, also gerade jetzt für uns. Also sicherlich jetzt nicht für die Printmedien, das ist eine andere Geschichte, völlig klar. Gut, wir haben noch eine Wortmeldung zurückgestellt. Ich weiß nicht, ob ansonsten noch welche sind. In der Regel machen wir 90 Minuten bis 8:30. Sie waren ein bisschen zu spät. Das können wir noch mal drauflegen. Aber ansonsten können wir dann auch langsam zum Ende kommen. Wie immer gibt es noch die Gelegenheit zu einem Austausch an der Theke. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie noch haben, aber auf jeden Fall für die Leute hier zum Nachbesprechen.
Okay, vorab eine Bemerkung noch zu dem Begriff Demokratieförderung, der ja mehrmals gefallen ist. Heute veröffentlichte der WDR die neueste Sonntagsfrage für NRW. AfD plus 6% auf 16%,
minus 12 in NRW. Plus 6 auf 12, verdoppelt, ja.
Ja. Aber was habe ich gesagt?
16.
Ach nee, Entschuldigung. Und grüne Verlust von 6%
und die CDU?
Stabil bei 32.
Stabil. Genau. Ich wollte was anderes sagen noch. Wir haben hier die Möglichkeit, hautnah mit einem Politiker zu sprechen, schon, was jetzt schon mehrfach passiert ist. Für mich ist eine der entscheidenden Fragen, wenn ich einen leibhaftigen Politiker vor mir habe, was ist sein Wertesystem, auf welcher Basis urteilt er und was ist seine geheime Agenda möglicherweise, falls es eine gibt. Deshalb eine Frage, die natürlich nicht gute Laune verbreitet, würde ich mal. Sie kommen aus einer Familie, die stark mit Agnus Dei identifiziert war. Sie haben als ganz junger Mensch die diesen Verein Generation Benedikt mitgegründet, mit einem sehr profilierten, konservativen Profil. Sie haben für eine Publikation gearbeitet, wenn ich richtig informiert bin, die heute von Beatrix von Storch weitergeführt wird.
Ja, gearbeitet dafür habe ich nicht. Das sind Beiträge von mir.
Beiträge, ja.
Als es die AfD noch nicht gab, ne?
Ja.
Darf man nicht vergessen.
Ja, natürlich. Sie haben für den aus meiner Sicht sehr problematischen Politiker Roland Koch gearbeitet, der immerhin in seinem Kabinett eine Kreationistin beschäftigte. Und über den wäre vieles andere zu sagen. Sie haben sich aus meiner Sicht sehr problematisch über Homosexualität geäußert, zu Sex in der Ehe, vor der Ehe, zu Sex vor der Ehe geäußert. Meine Frage ist, wie können Sie einem kritischen Zuhörer Ihrer Ausführungen vermitteln, dass es, wie können Sie mich von Ihnen überzeugen?
Ja, also erstmal bin ich ja heute Abend hier als Medienminister, um Sie von unseren Konzepten zu überzeugen als Landesregierung. Aber gerne will ich auf die Fragen eingehen. Also erst einmal, was das Thema Sex vor der Ehe angeht, ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, dass unser erster Sohn vor unserer Eheschließung geboren ist.
Insofern
hat mich das Leben eines Besseren belehrt. Aber ich stehe dazu. Und anders als andere bin ich mit dieser Entwicklung nicht falsch umgegangen. Da kann man ja auch aus meiner Sicht ziemliche Fehlentscheidungen treffen. Ich habe damals als Sprecher der katholischen Jugendinitiative Generation Benedikt, als einer der Sprecher, habe ich zu katholischen Fragestellungen Stellung bezogen. Wir haben übrigens dafür nie Geld bekommen. Wir haben das alle freiwillig gemacht, weil wir gesagt haben, wir möchten aus unserem persönlichen Glauben kein Geheimnis machen. Das war nach dem Weltjugendtag 2005, wo wir gesagt haben, da waren 1 Million junge Menschen, viele von denen ziemlich normal. Die kommen aber irgendwie medial überhaupt nicht vor, sondern da kamen immer nur ziemliche Schreckgespenster, sei es so rum oder so rum vor. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir uns auf den Weg und bieten uns an, zu solchen Fragestellungen persönlich Stellung zu nehmen. Ich habe dafür übrigens selber, wie ich sagen würde, ziemlich hohen Preis bezahlt, weil das ja nicht Themen sind, über die Sie üblicherweise so öffentlich reden. Ich habe das aber gemacht, weil ich gesagt habe, ich nehme dazu Stellung oder ich gebe dazu Rede und Antwort, was mich persönlich angeht. Ich habe, anders als es viele geschrieben haben, keinen Kreuzzug gegen Sex vor der Ehe geführt oder was, irgendein Quatsch. Ich habe niemanden zu irgendwas gezwungen. Ich habe nur Antwort gegeben auf Fragen, die mir gestellt worden sind, was in einem freien Land hoffentlich auch möglich ist. Und habe mich damit aber in der Tat sehr exponiert. Und wir leben im Internetzeitalter, da wird nichts vergessen, was auch okay ist. Also ich habe kein Problem, ich kann ja zu all dem was sagen. Ich habe dann als Chef der Staatskanzlei, als ich nach meinem beruflichen Werdegang Chef der Staatskanzlei wurde, lange Zeit nichts dazu gesagt, weil ich ehrlicherweise auch darin nicht meine Aufgabe als Chef der Staatskanzlei sehe. Und deswegen zu Ihrem Thema oder zu Ihrer Frage geheime Agenda. Ich hab keine geheime Agenda, sondern wir sind mit einem Wahlprogramm angetreten als CDU, für das arbeite ich. Wir haben einen Koalitionsvertrag, dafür bin ich zuständig, dass wir den abarbeiten. Ich habe ein öffentliches Amt, das mit bestimmten Verpflichtungen verbunden ist und dem will ich gerecht werden. Und insofern ist das alles öffentlich, was ich da mache. Übrigens wäre es schön, wenn man dann häufig die Leute einfach mal an dem misst, was sie tun. Und wenn sie zum Beispiel anschauen, was Armin Laschet und ich gemacht haben, gemeinsam mit Joachim Stamp, für die LGBTIQ-Gemeinschaft in Nordrhein-Westfalen, also für Lesben und Homosexuelle und andere, dann ist das deutlich mehr als jede Regierung vorher. Was übrigens die Community selber auch anerkennt. Und insofern gilt an der Stelle, die Leute an ihren Taten zu messen. Da, glaube ich, haben wir sehr viel für ein weltoffenes Nordrhein-Westfalen getan, sowohl unter Schwarz-Gelb als auch jetzt unter Schwarz-Grün. Insofern habe ich da kein Problem mit, mich daran messen zu lassen. Ich habe auch im Übrigen damals schon nicht irgendetwas gegen Homosexuelle gehabt. Ein Satz wurde mir, muss man leider so sagen, sehr im Halse rumgedreht, als ich im Rahmen eines Spiegelporträts auf die Frage, ob in meiner heiligen katholischen Welt Homosexualität überhaupt nicht vorkäme, habe ich geantwortet, dass das sehr wohl der Fall ist. Ich war ein Bonn-Student, wir waren viele Priesteramtskandidaten, einige von denen auch homosexuell, und habe ich erzählt, dass einige von denen sehr hadern mit ihrer homosexuellen Neigung und ihrer Berufung und dass die mir leid tun. Daraus wurde dann, ich kenne viele Homosexuelle, einige tun mir leid.
Darf ich da mal eben einhaken? Mhm. Ich kenne das Interview und der komplette Satz heißt, Sie beziehen sich nach diesem Satz, dass sie Probleme haben, nicht auf die Priester, sondern sie beziehen sich auf die im Abendland notwendige Sicherung.
Nee, das ist ein anderes Thema gewesen in dem Interview. Es war kein Interview, es war ein Gespräch. Da ging es nachher dann noch um Familie und all solche Themen. Aber da ging es aber nicht um das Thema Homosexualität. Was ich damit nur sagen will, ist, das ist okay, aber ich will nicht den Eindruck erwecken, als würde ich darauf keine Antwort geben. Ich finde das völlig okay. Und habe mir übrigens auch geschworen, nachdem ich das viel zu lange nicht gemacht habe, dass ich das jetzt deutlich offensiver beantworte, weil es hat mir ehrlicherweise am Ende nicht geholfen, dass ich so zurückhaltend war. Denn die Verschwörungstheorien schießen ja dann ins Kraut. Und mir hat natürlich immer jeder, der mich kannte, bis hin zur Düsseldorfer Politik, alle gesagt, naja, jeder, der dich kennt, weiß, dass du kein Verrückter bist und so. Ja, habe ich gesagt, das Problem ist, der Rest Deutschlands kennt mich nur durch ein sehr seltsames mediales Prisma. Und deswegen muss ich jetzt vielleicht doch mal sagen, wie ich sehe und wie ich es übrigens auch lebe. Und das auch jeder weiß. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis bis hinein in meine Familie ist Homosexualität Realität und ich habe da niemanden bisher aufgefressen. Also insofern muss man mal ein bisschen vielleicht an der Stelle vielleicht die Dinge wieder so sehen, wie sie sind. Aber ich habe insofern aus meinem Katholischsein kein Geheimnis gemacht, das ist richtig. Aus meinem Elternhaus im Übrigen auch nicht. Meine Eltern haben auch nichts Verbotenes gemacht. Die sind einfach katholische Leute gewesen, was mein Vater angeht. Und das alles findet unter dem Verfassungsbogen statt. Und insofern ist das, glaube ich, legitim. Aber deswegen zu Ihrer Frage, das ist ja jeden Tag öffentlich und was sozusagen auch für welches Programm ich stehe, das dokumentiere ich auch durch die Termine, die ich mache. Und würde gerne für das bewertet werden, was meine Arbeit ist und was ich seit 6 Jahren in dem Amt mache.
Ich würde noch gerne...
Ich glaube, das möchte ich jetzt an dem Punkt abgrenzen.
Ich würde den Vorwurf Verschwörungstheorien möchte ich gerne zurückweisen.
Den habe ich gar nicht an Sie gerichtet. Ich meine, Sie wissen selber, es gibt einige, die schreiben über mich.
Ich habe nur versucht aufzuzählen, wie sich durch Ihre Biografie diese Orientierung an bestimmten Positionen.
Herr Schneider, Sie haben es ausführlich dargestellt.
Es wurde auch deutlich, indem Sie für den Bundestagsabgeordnete gearbeitet haben, die Abtreibungsbus, Anti-Demonstrationen gegen Abtreibungen veranstaltet hat. Sie haben ein Praktikum bei einem amerikanischen Republikaner. Der
Satz wird jetzt ziemlich lang, Herr Schneider.
Ja,
was wollen Sie sagen?
Es geht darum, diese Biografie mal darzustellen.
Nein, darum geht es hier heute Abend nicht. Sie haben hier die Gelegenheit, Herrn Leminski Fragen zu stellen und damit zu konfrontieren. Hat er darauf Stellung genommen. Wenn Sie jetzt noch eine konkrete Frage dazu haben, in einem Satz, dann können Sie die gerne stellen. Ansonsten unterbreche ich Ihre Diskussion.
Meine Frage war die nach dem Wertesystem und der geheimen Agenda.
Die hat er beide beantwortet.
Okay, also. Und was die Biografie angeht, ich glaube, die ist hinreichend öffentlich bekannt. Also bis hinein zu, wie Sie ja gerade eben selber geschildert haben, sehr intimen Themen ist um mich herum sehr vieles bekannt, mehr als man vielleicht manchmal so will. Also insofern ist meine Biografie und alle Stationen, aus denen habe ich nie ein Geheimnis gemacht, sonst würden sie ja gar nicht bei Wikipedia und woanders stehen. Also meine Praktika haben nicht irgendjemand investigativ rausgefunden, sondern die habe ich selber angegeben, wenn ich irgendwo Lebensläufe veröffentlicht habe. Also ich habe da gar kein Problem mit. Und wie gesagt, bewerten Sie einfach am besten anhand meiner Arbeit, anhand der Entscheidung, die ich mitgetragen habe. Wenn es stimmt, was ja auch geschrieben wird, dass ich maßgeblich an politischen Entscheidungen aufgrund auch meiner Funktion mitwirken durfte, dann muss ich ja hinter dem stehen, was ich da tue. Und das tue ich auch. Und insofern, aber nochmal, ich will nur auch, dass Sie wissen, ich habe kein Problem damit, dass Sie die Frage stellen, dass Sie so einen Abend nutzen, wenn man hier zusammenkommt, ist auch völlig in Ordnung.
Genau, damit sind wir nämlich jemand aus dem Gespräch über Journalismus mit mir reingekommen, in den Live-Journalismus, würde ich sagen. Finde es auch einen wirklich wichtigen Aspekt, davon mal zu machen. Und das ist ja eben auch genau unser Konzept zu sagen, wir holen die Politiker hierher, egal ob das jetzt aus der Stadt, aus dem Kreis, aus dem Land, aus dem Bund sind und geben unseren Lesern eben die Gelegenheit, sie tatsächlich zu konfrontieren, sie zu befragen, mit ihnen zu diskutieren, ihnen ein bisschen was mitzugeben. Wir haben heute eben, glaube ich, ein bisschen was mitgegeben. Wir haben auch eine Menge von Ihnen gehört. Ich gucke jetzt wirklich mit Spannung auf den Juli, auf den Haushalt.
Ich auch.
Und mal gucken, was dann weiter wird aus der Gemeinschaft. Herr Leminski, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Diskussion.
Sehr gerne. Danke.
Ja, danke schön.